Derzeit sind die Systeme getrieben durchs Businessmodell. Wie lange kann ich die Leute auf meiner Plattform halten? Was muss ich dazu tun und so weiter? Und wir müssen es schaffen, bisherige Mediengesetzgebung ist nicht nur getrieben durch das Businessmodell des Verlags, sondern es ist auch getrieben durch Werte, die wir in der Gesellschaft haben. Und das schaffen wir derzeit zu wenig, das dort mit umzusetzen und zu implementieren. Wenn wir das nicht schaffen, dass wir Copyright wirklich leben, wenn wir nicht schaffen, diese Prinzipien in der realen Welt, in der digitalen Welt umzusetzen, wird unser Gesellschaftsmodell, unser freiheitliches, keine Zukunft haben. Und deswegen ist diese Schlacht so fundamental.
Von einer fundamentalen Schlacht hat bei den Medientagen vergangenes Jahr Manfred Weber von der CSU gesprochen, der Fraktionsvorsitzende der Europäischen Volkspartei im EU-Parlament. Und er meint damit die große Frage, welche Regeln auf den Social-Media-Plattformen gelten sollten, die unsere Gesellschaften ja so sehr prägen. Die Ankündigungen von Mark Zuckerberg vor kurzem, auf Facebook und Instagram weniger moderieren zu lassen und professionelle Faktenchecks abzuschaffen, quasi, und durch Community Notes zu ersetzen. Das, ja, könnte ein neues Kapitel sein in dieser Schlacht, wenn man in dem Bild bleiben möchte. Und damit willkommen im Jahr 2025 mit einem ganz leichten, einfachen Thema zu Beginn. Spaß beiseite. Wir müssen uns im Lichte dieser Entwicklung natürlich damit auseinandersetzen, weil das ein wichtiges, ein entscheidendes Thema für uns Medienmenschen ist. Was passiert da gerade? Was tun Musk, Zuckerberg und Co. und warum tun sie das? Und was heißt das für uns als Europäer, als Medienschaffende, als Bürgerinnen und Bürger? Wir wollen es versuchen heute, das zu klären oder zumindest Ansätze zu finden. Und tun möchten wir das mit Christian Schiffer, dem Netzexperten des Bayerischen Rundfunk. Jetzt geht's los.
This is Media Now, der Podcast der Medientage München.
Mein Name ist Lukas Schöne und ich begrüße euch zu dieser Folge von This is Media Now und zum Start in das Podcast-Jahr für unser kleines Format hier zumindest, die erste Folge 2025, sehe ich hier gerade in einem kleinen digitalen Fenster vor mir Christian Schiffer, den Netzexperten des Bayerischen Rundfunks, vor mir, und mit ihm möchte ich heute ein bisschen, ja, einordnen, besprechen, was bei den Social-Media-Plattformen in den vergangenen Tagen und Wochen so los war. Und das ist eine ganze Menge dafür, dass das Jahr erst, ich schaue auf den Kalender, 16 Tage alt ist. Wir nehmen nämlich am 16. Januar auf. Es fühlt sich schon an, als wäre das Jahr schon sehr viel älter. Hallo Christian, geht's dir auch so?
Ja, es geht mir auch so. Ich, vor allem, weil ich auch zwischen den Jahren arbeiten musste.
Ah, okay.
Ich habe mich geopfert, auch beim BR an Heiligabend quasi CVD zu sein. Das heißt, dadurch kommt es mir vielleicht auch noch mal ein bisschen länger vor, weil sozusagen einfach es auch relativ viel Workload war jetzt über die letzten 2 Wochen.
Die Pause, also nicht so ganz lang war bei dir, wenn du sogar Heiligabend die Schicht übernommen hast, sehr heldenhaft beim Bayerischen Rundfunk. Ich stelle dich mal kurz.
Viele Freunde.
Ja, das glaube ich, intern auf jeden Fall. Vielleicht den ein oder anderen Gefallen, den man dieses Jahr dann auch noch bei dem ein oder anderen dann einfordern kann, wenn man dann darauf verweist, ja, du weißt schon, was ich Heiligabend gemacht habe, nicht wahr? Genau. Ich stelle dich mal ganz kurz vor für diejenigen, die uns zuhören, die dich vielleicht noch nicht kennen. Du bist, wie gesagt, der Netzexperte des Bayerischen Rundfunks, beschäftigst dich dort mit allem rund um das Thema Internet, um die künstliche Intelligenz, generell das Thema Technologie, hast bis zum vergangenen Jahr ja auch den Tech-Podcast Umbruch co-gehostet beim Bayerischen Rundfunk, hast dich eingehend mit den Mechanismen von Verschwörungsmythen auch beschäftigt, sogar Bücher dazu veröffentlicht, und du bist auch noch Experte für Elon Musk. Du warst nämlich Host und Co-Autor der Podcast-Reihe Die Elon Musk Story, und Elon Musk wird sicherlich auch das ein oder andere Mal Thema sein heute. Deswegen ja, bin ich sehr froh, dass du da bist und wir mal zusammen ein bisschen versuchen, so zum Start in das Jahr all das einzuordnen, was jetzt in den vergangenen Tagen und Wochen im Bereich Social Media auf den Plattformen passiert ist, all die Ankündigungen, die wir da erlebt haben. Zum Einstieg würde ich die größere Frage mal stellen gerne. Es gab ja mal so die Utopie des Internets, ne, das allen gehört, mit fairen Spielregeln, das Gesellschaften demokratisieren kann und potenziell allen auch eine gleichberechtigte Stimme geben kann und soll. Wie weit sind wir gerade eigentlich davon entfernt, so Anfang 2025, von dieser Utopie dieses freien Internets?
Ich bin mir ja nicht so ganz sicher, ob es diese Utopie tatsächlich so in dieser Reihenform schon immer gab, ne? Also, aber ja, ich glaube, sagen wir mal, wir haben hier schon eine sehr große Veränderung einfach gesehen in den letzten Monaten, muss man sagen. Also, wenn man sich mal überlegt, wie wurde früher darüber diskutiert, wenn soziale Plattformen irgendwie auch nur ein bisschen politische Schlagseite hatten oder angeblich hatten, was waren das dann für Aufreger, insbesondere in den USA? Und da muss man sagen, ja, heute haben wir zumindest eine Plattform, nämlich X, die eine ganz klare Schlagseite hat. Und das scheint viel weniger Leute aufzuregen. Und interessant finde ich daran, dass, wenn wir uns zum Beispiel angucken, was waren denn eigentlich so die großen Diskussionen so in den letzten Jahren oder im letzten Jahrzehnt, da war so ein Schlagwort, zum Beispiel die sogenannte Filterbubble, immer auch umstritten, ja, immer auch umstritten, ob es die wirklich so gibt. Aber das kam in einer Zeit, in der ja immerhin Leute noch auf den gleichen Netzwerken waren und sich dann dort gestritten haben. Deswegen hat zum Beispiel jemand wie Bernhard Pörksen, also der Medienwissenschaftler, auch nicht von der Filterbubble gesprochen, sondern vom Filtercrash, was ich immer das viel plausiblere Bild gefunden habe, nämlich sozusagen unterschiedliche Bubbles, die in diesen Netzwerken aufeinander crashen. Und jetzt, glaube ich, bewegen wir uns schon so langsam in eine Welt hinein, wo es diese Filterbubbles möglicherweise wirklich gibt, nämlich die sich sozusagen anhand der sozialen Netzwerke konstituieren. Ja, dass man so ein bisschen wie früher, wenn man im Hauseingang geguckt hat, die einen hatten eine Süddeutsche Zeitung vor der Haustür liegen und die andere, weiß ich nicht, vielleicht die Welt oder die Bild oder so. Und dass man da immer schon wusste, wo die sich so ein bisschen verorten. Oder wenn wir uns überlegen, wie wichtig es war, sogar teilweise in welche WG man einzieht. Ja, da stand dann immer dabei, was für Zeitungsabos die haben, weil das Zeitungsabo war sozusagen ein Marker dafür, wie diese WG irgendwie eingestellt ist. Ich glaube, dahin bewegen wir uns sozusagen jetzt in so eine Welt, nämlich, dass man sagen kann, okay, der eine ist bei Blue Sky, der ist vielleicht politisch, ich glaube, das darf man schon sagen, vielleicht ein bisschen liberaler oder ein bisschen linker. Der andere ist bei X, der ist ein bisschen rechter oder viel rechter, je nachdem. Also ich glaube, in so eine Welt bewegen wir uns gerade hinein. Und da würde ich schon sagen, das ist eigentlich mit diesen hehren Zielen, die es sicherlich gab, also wenn wir uns so angucken, die Unabhängigkeitserklärung des Cyberspace zum Beispiel. Ja. Ne? Ich glaube, das ist damit nicht so unbedingt zu vereinbaren.
Ja, es gab halt, also klar, es war jetzt nicht die große Utopie, so allumfassend, aber in gewissen Kreisen gerade, so Early Adopter, die aus der Blogosphäre kamen und so, diese Leute, denen schwebte natürlich schon dann auch so dieses Internet vor. Ich
spannend. Ich habe auch nur deswegen das so ein bisschen relativiert, weil ich zum Beispiel, ich bin ja so ein bisschen Late Adapter, also was ist Late Adapter? Ich war nicht ganz am Anfang dabei. Ich war das erste Mal 1999 im Internet und für mich sozusagen beruflich als Feld hat sich das erst irgendwie Ende der Nullerjahre so ein bisschen etabliert. Und ich habe das deswegen so ein bisschen relativiert, weil ich jetzt relativ oft kenne, dass man sozusagen diese Utopie so groß macht, um dann sozusagen dann das Internet wiederum, finde ich, ein bisschen ungerechtfertigterweise zu kritisieren, ja. Also, dass halt dann so, dass das so groß gemacht wird, ja, diese damaligen Utopien und schauen wir uns das heute an. Und da würde ich sagen, vielleicht waren die Utopien nicht ganz so utopisch und vielleicht ist die Realität auch nicht ganz so dystopisch, wie wir es manchmal gerne haben.
Ist auch dann natürlich immer die Frage, was ist eigentlich das Internet? Genau. Da gibt's ja auch nicht nur die eine Antwort. Und auch wenn es oft so allgemein den Anschein macht, dass das Internet nur aus Google, Meta und irgendwie Elon Musk besteht, so ist es ja dann Gottlob dann auch nicht. Aber es ist natürlich ein bestimmender Teil dieses Internets. Das kann man, glaube ich, schon festhalten. Wir haben ja die Diskussion jetzt ganz aktuell erlebt. Ja, jetzt 2 Wochen her, wo Mark Zuckerberg mit seinen Ankündigungen für Schlagzeilen gesorgt hat, die Moderationsrichtlinien anzupassen bei Meta, dass er die professionellen Faktenchecks in den USA zurückfahren will, durch Community Notes ersetzen möchte und dann Kritiker davon natürlich gesagt haben, ja, das wird Fake News und Desinformation und Hass und Hetze auf den Plattformen noch mehr Tür und Tor öffnen, als das vorher schon auch der Fall war. Wenn wir solche Entscheidungen sehen, wie von Mark Zuckerberg, und es ist ja, er hat es ja sogar selber gesagt in diesem Video, dass er durchaus X und Elon Musk da so ein bisschen als Vorbild betrachtet. Warum machen die das eigentlich, um es mal so ganz ganz naiv zu fragen? Also da gibt's ja dann die verschiedenen Analyseansätze, dass man sagt, das sind politische Entscheidungen, das sind wirtschaftliche Entscheidungen. Warum tut Mark Zuckerberg das, was er tut gerade?
Also ich fasse jetzt mal so ein bisschen Mark Zuckerberg und Elon Musk ungerechtfertigterweise vielleicht so ein Stück weit ein bisschen zusammen.
Können wir vielleicht später noch ein bisschen auseinander dividieren.
Genau, also, es geht mir jetzt nicht darum, die beiden gleichzusetzen, sondern es geht mir darum sozusagen, weil ich glaube, bei beiden sozusagen verlaufen die Diskurse ähnlich. Und zwar, finde ich, gibt es in der ganzen Sache 2 Erzählungen. Die eine Erzählung, die hast du erwähnt, die geht so, man biedert sich Trump an, und zwar, weil man damit eigene Interessen verfolgt. Und das ist sicherlich nicht ganz falsch, ja. Also es gibt jetzt in den USA den Begriff der Court Politics, also der Hofpolitik, und genauso wie im Mittelalter kommen die Leute, um da dem König irgendwie die Aufwartung zu machen und legen Geschenke ab. Ja, es spenden ja jetzt auch viele für diese Trump Inauguration, also Tech-Unternehmen. Und es ist natürlich auch so, dass Trump hat Mark Zuckerberg angedroht, ihn in den Knast zu stecken vor ein paar Jahren. Ja, also das ist vielleicht auch irgendwie so, dass man sagt, okay, da möchte man vielleicht auch nicht unbedingt den zum Feind jetzt haben, wo er so eine große Machtfülle auch in den USA hat, also Herr Trump. Ganz ähnlich bei Musk gibt es auch so ein bisschen so die, die Erzählung, er will Europa schwächen, ja, zum Beispiel jetzt mit seiner Wahlwerbung für die AfD oder mit seiner Wahlwerbung, in Großbritannien erst für Nigel Farage, aber jetzt ist ja Nigel Farage irgendwie in seiner Gunst schon wieder gesunken. Und da geht halt die Geschichte auch so ein bisschen in so eine politische Richtung, so, es geht darum, Europa zu schwächen, und möglicherweise hat auch Musk ein finanzielles Interesse an einem geschwächten Europa und so weiter. Ja, bei Zuckerberg kann man auch sagen, man hat auch in dem Video gesagt, hey, Trump soll dabei helfen, europäische Regulierung zu schleifen und so weiter. Ja, also das sind alles finanzielle, das sind alles politische Interessen. Ich glaube aber, dass das eben nicht die ganze Geschichte ist. Ich glaube, es gibt einen zweiten Strang, und dieser Strang dreht sich um Ideologie. Ja. Und mir gerade kommt mir das ein bisschen zu kurz im Diskurs.
Okay.
Bei Elon Musk ist es so, wir konnten Elon Musk, und das ist ja etwas, was eigentlich unglaublich ist, wir konnten Elon Musk ja die letzten 2-3 Jahre dabei zusehen, wie er sich zunehmend radikalisiert hat. Und wir können auch bei Mark Zuckerberg sehen, da gab es einen interessanten Artikel auch in der New York Times, wo Freunde von ihm sagen, ja, der ist schon auch rechter geworden, als er früher war. Und wir sehen das natürlich auch habituell, also ein Mark Zuckerberg, der früher nur Civilization gespielt hat und heute findet er halt MMA geil, ja, Mixed Martial Arts, also dieser Kampfsport, den ich übrigens auch gerne mag, ja, aber wo sich natürlich schon, sage ich jetzt mal so, habituell und kulturell so ein bisschen so ein Kristallisationspunkt vielleicht auch geworden ist der US-amerikanischen Rechten oder Konservativen. Es ist vielleicht kein Zufall, dass Joe Rogan, ein einflussreicher Podcaster, der einflussreichste Podcaster der ganzen Welt, natürlich MMA-Kämpfer war, dass Dana White, der Chef der UFC, also des größten Kampfsports, MMA-Kampfsportverbandes, ich glaube, als zweiter oder dritter am Wahlsiegabend von Donald Trump gesprochen hat und so weiter und so fort. Und ich glaube zum Beispiel bei Mark Zuckerberg, natürlich hat das große ist es in seinem Interesse, dass man nicht so viel Moderation hat. Man muss auch dazu sagen, er war davon auch nie ein Fan. Also es gab ja immer diesen Ausspruch von ihm, Meta soll nicht zum Schiedsrichter über die Wahrheit werden und so weiter und so fort. Aber ich glaube, dass da schon auch sozusagen ein größerer ideologischer Shift stattgefunden hat. Der ist bei Elon Musk natürlich besonders groß. Und der findet aber im gesamten Silicon Valley statt, ja, oder in beträchtlichen Teilen. Und ich glaube, dass man diesen Teil der Geschichte nicht unterschätzen sollte. Gerade bei Elon Musk stört es mich, dass man so denkt, der ist so ein Genie und der plant das alles vom Ende hin. Und jetzt hat er so einen total ausgeklügelten Plan für Europa, damit er da irgendwie 3 Teslas mehr verkaufen kann und was weiß ich. Ich meine, Elon Musk ist jemand, der gerade überführt worden ist, oder zumindest gibt es eine starke Indizienkette, dass er beim Zocken bescheißt, ja, weil er der Erste sein will bei Path of Exile. Also
während er mit Alice Weidel spielt.
Ich meine, der ist der reichste Mann der Welt, der hat extrem politischen Einfluss und trotzdem hat es dieser Mann nötig. Er muss halt unbedingt überall der Beste sein und dann bezahlt er halt auch noch Leute, damit er der Beste ist in Path of Exile 2. Ist, also, kann man so jemanden nicht vielleicht auch ein bisschen zutrauen, dass er es vielleicht dann auch vielleicht von der Macht ganz cool findet, europäische Regierungen zu schwächen? Und kann man ihm wirklich nicht auch zutrauen, dass er vielleicht politisch einfach auch, das hat man ja in diesem KI-geschriebenen Wahlaufruf für die AfD gesehen, vielleicht politisch einfach auch nicht so ganz erwachsen ist, um es vorsichtig zu sagen. Und diese Lesart, finde ich, sollte man zumindest ergänzend zulassen. Nicht alles ist immer ein ganz schlauer, ausgeklügelter Plan.
Und gerade wenn man das bedenkt, was bedeutet das denn jetzt für unsere digitale Öffentlichkeit, ne? Wenn solche Leute, die einerseits natürlich geschäftliche Interessen haben, die aber politische Interessen haben und die ideologisch getrieben Dinge tun und vielleicht das alles gar nicht so sehr 100% taktisch vom Ende her gedacht tun, wie wir das vielleicht manchmal vermuten, was für Konsequenzen hat das denn dann für eine digitale Öffentlichkeit, die ja auch davon leben sollte, wenn sie in einer Demokratie stattfindet, dass sie Regeln braucht?
Naja, ich glaube, es sind keine guten Nachrichten für eine digitale Öffentlichkeit. Ich würde es schon sagen, dass jetzt die digitale Welt natürlich jetzt auch nicht vorher perfekt war. Ich würde auch sagen, dass es vorher auch nicht so gut geklappt hat mit den Faktenchecks. Du hast ja gesagt, ich habe auch ein Buch über Verschwörungstheorien geschrieben. Ich habe mich zum Beispiel immer daran gestört, dass die Behauptung, wonach Corona aus einem Laborunfall entstanden, entfleucht sein könnte oder bei einem Laborunfall, mich immer gestört, dass das als Verschwörungstheorie eingestuft worden ist und damals auch in seiner Reichweite dann begrenzt worden ist. Also ich bin kein Experte für Viren. Ich glaube da dem, was Christian Drosten sagt, dass es sehr, sehr unwahrscheinlich ist, dass es ein Unfall war, dass es im Markt da in Zoonose entstanden ist, da im Markt in Wuhan viel wahrscheinlicher ist. Aber nur weil etwas unwahrscheinlich ist, ist es nicht gleich eine Verschwörungstheorie. Ja. Und bei Verschwörungstheorie gehört zum Beispiel immer eine Absicht dazu. Ja, es geht ja darum, dass eine kleine Minderheit von Menschen oder Einzelpersonen ein absichtlich etwas Schlechtes herbeiführen. So. Und ein Unfall ist das nicht. Wenn könnte natürlich das vertuschen durch eine Regierung, das ist dann die Verschwörungstheorie, aber das war nicht das, was dort dann gefact-checkt worden ist. Ne? Ein kleiner Exkurs. Aber das hat, also sozusagen, da gab es schon immer Probleme. Und vielleicht muss man aber dann trotzdem auch sagen, so schlecht das irgendwie funktioniert hat, war es vielleicht noch so ein bisschen das Beste, was wir hatten. Ich persönlich finde auch, dass man es auch ein bisschen übertrieben hat manchmal mit Moderation. Ich finde zum Beispiel tatsächlich diese konservative Witze-Seite da, Babylon Bee, wo sich Elon Musk so drüber aufgeregt hat, dass die gesperrt worden sind. Ich würde sagen, nein, muss man nicht unbedingt sperren. Nicht alles, wo man nicht mit übereinstimmt, muss gleich rausgeschmissen werden. Und ich glaube, es gab sozusagen im Internet, aber man muss das halt vor dem gesellschaftlichen Großkonflikt auch betrachten, schon, sage ich mal, eine etwas übersteuerte Identitätspolitik. Ich glaube, man darf da schon auch ein bisschen den Kampfbegriff Wokismus verwenden. Ich hätte mir schon in der Vergangenheit gewünscht, dass man öfter so die Bücher von Philipp Hübel oder von Jascha Munk und sowas gesprochen haben, die aus so einer liberalen Sicht das Ganze kritisiert haben. That said, ja, was haben wir jetzt natürlich die Situation, wo es eine komplette Overcorrection gibt. Also so nennt das Ezra Klein, also ein liberaler Journalist, linksliberaler Journalist, den ich sehr mag. Und wir haben sozusagen jetzt die Situation, dass das Pendel komplett in die andere Richtung ausschlägt. Und es schlägt natürlich jetzt so in die andere Richtung aus, dass das natürlich von extrem mächtigen Menschen jetzt gemacht wird. Also so diese ganzen Diskussionen, die wir da geführt haben, sind einfach komplett weggewischt, ja, weil sozusagen Leute wie Mark Zuckerberg oder Elon Musk jetzt eben sagen, nein, wir wollen, dass dieses Netzwerk genau so ist. Also dass das also die geben sozusagen jetzt einfach vor, wo dieses Netzwerk ideologisch zu stehen hat. Bei Mark Zuckerberg vielleicht ein bisschen weniger. Ich bin anders als andere Netzexperten nicht ganz so pessimistisch, muss ich sagen, was die Community Notes, also solche.
Danach hätte ich noch gefragt, ja.
Was das angeht, da kann ich gleich noch was dazu sagen. Ja. Aber wir haben halt einfach also jetzt ist einfach mit Netzwerken zu tun oder mit Social Media Plattformen, denen die Besitzer einfach einen klaren politischen Stempel aufdrücken, und das eben in einer krassen Radikalität. Und also zumindest im Fall von Elon Musk. Und das ist was, was natürlich besorgniserregend ist.
Und das ja auch unter dem, ja, ich sag mal, Deckmantel der Freiheit tun, ne? Also das diese radikale Freiheit der Rede und so weiter, das kann man als Meinungsfreiheit verkaufen, das tun sie ja tatsächlich, aber es bedeutet ja in der Konsequenz an ganz vielen Stellen eigentlich das Gegenteil von
Meinungsfreiheit. Ja, also natürlich, trotzdem kann man, also das Argument kennt man, genauso wie dieses Argument, dass, weiß ich nicht, dass Zensur nur was vom Staat ausgeht und so. Ja, schon oft gehört, genauso wie, ja, Facebook macht quasi keine, verbietet keine Meinungen, sondern hat in den Faktenchecks einen zusätzlichen Content oder Kontext angegeben. Trotzdem glaube ich aber, ist es natürlich so, wenn man 100 Leute auf der Fußgängerzone fragt, ja, ist es Zensur, wenn ein Netzwerk etwas löscht oder in der Reichweite, sagen halt trotzdem 98 ja. Ja, ich glaube, so semantische Diskussion und das, was du sagst mit der Freiheit, ja, natürlich, also das ist eben dieses Janusköpfige, ja, an diesem Freiheitsbegriff, ja, natürlich, und jedes Land hat da andere Painpoints, sage ich jetzt mal. In dem einen Land sind es irgendwie Nippel, die man nicht zeigen kann, und in anderen Ländern ist es halt etwas anderes, ja, natürlich. Und das ist natürlich auch immer ein gesellschaftlicher Aushandlungsprozess. Und trotzdem würde ich sagen, ja, es gab vielleicht da trotzdem vielleicht die ein oder andere Übertreibung auch. Also ich glaube, diesen Gedanken, auch den sollte man zulassen, was aber eben überhaupt nicht rechtfertigt, das, was gerade passiert. Mark Zuckerberg übrigens, das finde ich ganz interessant. Ich habe mir dieses ganze Joe Rogan Interview angeguckt, wo er letztens zu Gast war. Und da, er sagt ja, dass die Fact-Checker jetzt auch gar nicht Dinge falsch gekennzeichnet hätten oder so, sondern er sagt, sie hätten einen Bias gehabt, was die Themenauswahl angeht. Ja. Und ich würde mich tatsächlich die Forschung einfach mal dazu interessieren. Also das, ich meine, sowas müsste sich ja herausfinden lassen. Keine Ahnung, haben Fact-Checker eher gefact-checkt irgendwelche Fragen zum Klimawandel oder haben die gefact-checkt, gibt es sowas wie biologisch Mann und Frau? Ja, also kann man, also so. Das müsste sich herausfinden lassen. Das würde mich tatsächlich interessieren.
Werden wir jetzt heute natürlich nicht erschöpfend herausfinden können. Aber, nee, aber natürlich,
vielleicht kann uns da ja jemand darauf hinweisen. Vielleicht ist das ja schon gemacht worden.
Wollte ich gerade sagen, vielleicht gibt es da schon was. Genau, dann gerne melden mit entsprechenden Links oder Hinweisen, wenn das der Fall sein sollte. Tatsächlich eine spannende Beobachtung wäre das. Und wenn wir das jetzt alles so besprechen, das war natürlich jetzt die US-amerikanischen Plattformen, bei denen sich gerade einiges verschiebt, verändert. Und dann haben wir da natürlich noch einen Player, der von der chinesischen Seite kommt und relativ groß ist mit TikTok. Und da ist er ganz aktuell gerade in der Diskussion. Ich glaube, das ist auch, viele stehen da gerade vor dieser Entwicklung auch noch ein bisschen ratlos. Zumindest geht mir das so, dass es jetzt, dass das US-Geschäft von TikTok möglicherweise auch an Elon Musk geht. Soll. Kannst du uns da schon mehr drüber sagen, was das denn jetzt schon wieder zu bedeuten hat?
Also ich weiß nicht, was da dran ist. Es wurde von Bloomberg berichtet und Bloomberg gilt als gut informiert und Musk steht da wohl relativ weit oben auf der Liste. Also wozu man natürlich schon was sagen kann, ist, welche Folgen das hätte. Also es wäre ein absolutes Geschenk, erstens an die chinesische Regierung, weil Elon Musk kritisiert ja dauernd irgendwelche westlichen Politikern, aber wen er ja nicht kritisiert, sind ja echte Diktatoren, wie zum Beispiel Wladimir Putin oder eben Xi Jinping. Und das hat natürlich auch einen Grund, also neben einem ideologischen, hat das tatsächlich hier einen geschäftlichen Grund, also gerade in Bezug auf China, weil Tesla sehr viele Autos in China verkauft. Das heißt, wenn TikTok an Elon Musk gehen würde, dann hätte China hier möglicherweise einen Einfluss darauf, über Elon Musk. Wenn es an Mark Zuckerberg gehen würde, viel weniger, weil die ganzen Netzwerke von Mark Zuckerberg sind in China sowieso verboten. Ja. Also es wäre ein Geschenk an China und es wäre insofern ein Geschenk auch an Donald Trump, als dass TikTok natürlich eine Manipulationsmaschine ist, ja. Also man kann ja in TikTok viel schwieriger reinschauen als jetzt bei Twitter. Bei Twitter kann man ja gucken, was posten die Leute. Bei TikTok ist völlig unklar, was wem irgendwie wie angezeigt wird. Das ist viel mehr eine Blackbox und da kann man, also denke ich mal, viel mehr mit kleinen Veränderungen am Algorithmus gesellschaftliche Stimmungen erzeugen. Ich will jetzt nicht Elon Musk unterstellen, dass er das dann tun würde, aber wir wissen halt, dass er bei Twitter, also weiß nicht, ob er den Algorithmus manipuliert hat, aber seine eigenen Tweets werden wohl bevorzugt angeschaut. Also er schreckt dann nicht davor zurück, auch in sowas einzugreifen. Naja, also sagen wir mal so richtig wohlfühlen würde ich mich da nicht, wenn ausgerechnet diese Person dann ein Netzwerk in die Hand bekommt, bei dem man eben mit kleinen Änderungen viel Meinung beeinflussen kann und man das einfach sehr schwer nachvollziehen kann.
Also auch da, da ist es ja noch nichts entschieden. Ich glaube, es gibt diese Deadline. Das ist doch der Tag der Amtseinführung, genau. Ne? Genau, ja. Mal schauen, vielleicht tut sich da in den nächsten Tagen noch was und wer weiß, wenn ich die Folge jetzt morgen, also am 17. Januar dann veröffentliche, eventuell gibt's dann schon wieder eine neue Entwicklung und wir wissen dann schon ein bisschen mehr. Ich möchte so ein bisschen auf den Fokus kommen, wie wir jetzt all das eingeordnet haben, als Medienschaffende denn mit diesen ganzen Entwicklungen umgehen. Du hast ja gerade schon so ein bisschen auch diese Diskussion, die es natürlich gibt, so was bedeuten jetzt die Ankündigungen von Mark Zuckerberg und sein Angriff auf die Faktenchecks oder seine zumindest das Rückschrauben auf die Faktenchecks und das Vorstellen der Community Notes. Was bedeutet das alles für Medienschaffende auf diesen Plattformen? Also ist es was, wo wir uns neu oder wo Journalisten, Journalistinnen sich mit ihren Angeboten neu positionieren müssen, anders vorgehen müssen? Wie vertrauenswürdig sind diese Community Notes einzuschätzen? Also wie wird sich das Bewegen, das Posten von professionellen Medienschaffenden verändern auf den Plattformen?
Ja, ist eine gute Frage. Also erstmal vielleicht zu diesen Community Notes. Ich hatte ja schon so ein bisschen angeteased, dass ich eigentlich die Idee für gut finde. Mhm. Ich muss dazu sagen, ich bin auch ein eifriger Community Notes-Schreiber auf X. Also, was ich immer gefragt hat, was sind eigentlich diese Freaks, die das machen? Ja, das sind solche Leute wie ich. diese Community Notes, um das Prinzip zu erklären, das ist ja eine relativ komplizierte Formel dahinter, aber eigentlich ist das Prinzip so, dass man kann selber sozusagen Dinge richtigstellen und es wird dann erst dann angezeigt, wenn genügend andere Leute auch finden, dass es richtig gestellt werden sollte. Aber, und jetzt kommt das Wichtige, diese Leute müssen Leute sein, die in der Vergangenheit nicht mit einem einer Meinung waren. Und daran sehen wir dann schon, dass natürlich dieser Konsens daherzustellen, das ist nicht so ganz einfach. Mhm. Und deswegen ist zum Beispiel eine Kritik an den Community Notes auch, dass die oft nicht angezeigt werden. Also dass sozusagen viele Community Notes diese Hürde nicht überspringen. Also das heißt, dass dann viele Falschaussagen einfach stehen bleiben. Auf der anderen Seite würde ich sagen, na ja, gut, also vielleicht kann man die Formel auch noch mal ein bisschen anpassen oder den Algorithmus. Und zweitens finde ich, dass wenn dann aber mal so eine Community Note angezeigt wird, dann hat das schon großes Gewicht. Also dann ist es eine starke Währung, weil also wenn du was absetzt, wo Leute, die sonst nie einer Meinung sind, beide finden, das war Bullshit, dann ist das halt schon deutlich. Mhm. Und dieses Prinzip finde ich gar nicht schlecht. Jetzt hat natürlich haben die Community Notes noch ein zweites Problem, dass sie natürlich nur dann gut funktionieren, wenn das, sagen wir mal, das Netzwerk eine gewisse Vielfalt an unterschiedlichen Meinungen auch repräsentiert. Mhm. Ja, und das scheint mir jetzt bei X zunehmend nicht mehr der Fall zu sein. Also da kann das dann schon sein, dass das dann irgendwann mal kippt. Ja, aber das ist ja bei Instagram oder Threads ja nicht, also nach meinem Ermessen. Und ich könnte mir zum Beispiel vorstellen, dass man diese Community Notes vielleicht ein bisschen verändert, ja, dass man da nochmal schraubt, ist ja nicht verboten. Ich meine, das war das erste Mal, also X, es hat übrigens auch gar nicht Elon Musk erfunden, das war noch unter seinem Vorgänger.
Okay.
Dass man da nochmal, dass man vielleicht dann nochmal überlegt, vielleicht kriegt man das besser hin und vielleicht ergänzt man das auch durch professionelle Faktenchecks, ja. Also in den USA werden die abgeschafft, aber vielleicht, also in Europa eben gelten ja andere Regeln.
Ja.
Also vielleicht, ich glaube, so diese Geschichte der Faktenchecks, die ist noch nicht an ein Ende gekommen. Und ich glaube, da muss man vielleicht auch nochmal überlegen, vielleicht, wie man das vielleicht ein bisschen, also ob man da nicht ein bisschen neugierig, innovativ und kreativ vielleicht sein kann. Ja, deswegen wäre ich jetzt erstmal so ein Tick optimistischer, was das angeht. Oder ich sehe zumindest ein gewisses Potenzial, wenn man das richtig angeht. Und wie gesagt, vielleicht noch, also das wäre mein Wunsch, ergänzt durchaus mit professionellen Faktenchecks. Ja, wie Medien sich da jetzt verhalten sollen, also das wird ja tatsächlich rauf und runter diskutiert und ich werde auch dauernd gefragt, ob ich noch auf X bin und so und dann muss ich immer sagen, es ist so ein bisschen wie in der Pate Teil 3, also der schlechteste Teil von der Pate, wo er eigentlich aus der Mafia raus will und dann zu denen die Mafia immer wieder so zurückziehen und genauso geht's mir mit X, ich will da weg und dann zieht mich das wieder rein und so und dann bin ich irgendwo anders und da kann ich aber keine Community Notes schreiben, deswegen habe ich da dann keinen Bock drauf und so. Also das ist schwierig. Ich persönlich finde diese Diskussion bei Medien ein bisschen schwierig, wenn sie ideologisiert wird. Also wenn gesagt wird, hey, irgendwie jetzt ist X irgendwie so rechts oder das und das machen sie irgendwie falsch und deswegen gehen wir da weg, weil ich hatte es am Eingang schon gesagt, ich meine, wir diskutieren seit 15 Jahren oder 12 Jahren irgendwie über Filterbubbles, ja. Auch wenn es die vielleicht gar nicht in dem Sinne gegeben hat. Wir haben immer drüber diskutiert. Und immer haben die Medien gesagt, oh, das ist ganz gefährlich. Und das ist ganz schlecht, dass es diese Filterblasen gibt. Und man hat versucht, mit den Filterblasen alles Mögliche zu erklären. Vom Brexit über die Trump-Wahl bis sonst irgendwas. Und kaum wird's mal ernst, zieht man sich in die eigene Filterblase zurück.
Mhm.
Und das kann nicht sein. Also das kann, finde ich, nicht sein. Ich finde, Ricarda Lang hat das heute gestern recht gut auf den Punkt gebracht, indem sie jetzt, toll, jetzt habe ich sie ein bisschen angeteased und kann sie jetzt nicht mal zitieren, aber sie hat auf jeden Fall eine ganz ähnliche Richtung argumentiert.
Ja.
Entweder man glaubt die Filterblasengeschichte und dass dass Filterblasen schädlich sind, da muss man aber bleiben. Und wenn man die Filterblasengeschichte nicht glaubt, dann will ich aber auch nie wieder was von Filterblasen hören. Ja, deswegen würde ich sagen, wenn Medien da eine Entscheidung treffen, dann sollten Sie das einfach ganz nüchtern auf die Frage sozusagen runterkochen. Ja, was bringt uns das jetzt, dort zu sein? Also zum Beispiel The Guardian hat gesagt, naja, sie machen irgendwie über X jetzt nur noch, weiß ich nicht, 1% kommen da auf die Seite oder sowas. Ja, das ist ja auch deswegen, weil Musk ja die also die externen Links bestraft, der Algorithmus, seitdem er, glaube ich, da ist. Und ich finde, so kann man das schon eher begründen, ja. So kann man das schon begründen, dass man das halt wirtschaftlich begründet. Aber ich finde so diesen Rückzug dann auch gerne so mit großem Tamtam und so finde ich persönlich problematisch. Also ich persönlich finde, dass Medienunternehmen da bleiben sollten und wenn sie sich zurückziehen sollten, sollten sie es sauber begründen. Zum Beispiel, indem man sagt, ja, man möchte Ressourcen einfach umverteilen, weil man keinen Nutzen davon hat. Ich glaube, das ist etwas, das kann man vielleicht nachvollziehen, aber nicht mit anderen Diskussionen, wo man dann am Ende in den Wald kommt. Ja. Und ich würde mir wünschen, das kann man vielleicht auch nochmal sagen, dass Medien vielleicht auch alternative Netzwerke bespielen, ja. Da, also das Mastodon.
Da würden wir gleich noch dazu kommen, weil ich habe noch vielleicht noch eine Rückfrage dazu, weil ich natürlich diese Argumente, klar, die tauschen wir ja auch nicht erst jetzt seit ein paar Tagen aus. Wir müssen irgendwie da sein, um dann doch noch die anständigen, faktenbasierten, um dann was dagegen zu setzen auf der Plattform gegen diese Flut von Desinformationen, von Hasshetze, der da stattfindet. Da ist die Frage, inwiefern das halt eine Illusion ist, ob man da wirklich was entgegensetzen kann. Und da die Ressourcen vielleicht lieber woanders reinsteckt, vielleicht in einen direkteren Austausch mit der Community an anderer Stelle. Und man kämpft natürlich auch mit den Mechanismen, gerade jetzt auch auf X, und mal schauen, wie sich das bei Meta weiterentwickelt. Du klangst gerade positiv, da gibt's natürlich also, auch andere Stimmen.
Moment. Ich klinge nicht positiv, sondern ich bin vielleicht nicht ganz so defitistisch. So ist mir lieber.
Okay, da haben wir das klargestellt. Dass man da natürlich als Medienschaffender aus einer Plattform ja auch gegen schon dann auch Entscheidungen ankämpft, die das, was man selber macht, schwächen und herabstufen. Und das würde ich da noch in dieser Diskussion, ich glaube, das ist wichtig, dass man das dann auch immer noch mit bedenkt. Diese Frage gehen oder bleiben ist natürlich eine sehr, sehr schwierige Frage, glaube ich, die sich jedes Medienhaus selber stellen muss und irgendwie damit abgleichen muss, was ist denn eigentlich unser Ziel, unsere Aufgabe, wie verstehen wir uns denn in dieser digitalen Öffentlichkeit, welche Rolle wollen wir da spielen? Ich glaube, das sind Abwägungen, die da man dann auf jeden Fall sehr überlegt treffen sollte. Zu den Community Notes vielleicht noch eine Nachfrage. Also wie die genau funktionieren, das habe ich jetzt gerade durch dich erst richtig verstanden. Vielen Dank dafür. Ich habe mich aber jetzt auch schon wieder gefragt natürlich, inwieweit das denn auch Einfallstor sein könnte für Manipulation, wenn auch andere Leute verstehen, wie diese Community Notes funktionieren.
Also das ist das, was mich eigentlich fast am meisten wundert, weil du hast völlig recht. Man würde ja denken, dass sich dieses Prinzip ziemlich leicht gamen lassen müssen könnte. Und ich habe aber noch nie eine Community Note gesehen, wo ich gesagt hätte, okay, eindeutig, kompletter Bullshit, da haben Leute irgendwie dieses System ausgenutzt. Ich denke, letztendlich so ein paar Unschärfen wird es dort immer geben, wie es sie ja auch bei Wikipedia gibt, ja. Und Probleme und alles, es geht ja immer nur darum, sozusagen zu gucken, was ist so eine möglichst wenig schlechte Lösung, ja. Aber das tatsächlich ist mir bisher noch nichts aufgefallen, wo ich sagen würde, okay, diese Community Note, die wurde offensichtlich manipuliert. Aber wie gesagt, ich meine, wenn das ganze Netzwerk kippt, dann kann ich mir vorstellen, dass auch dann dieses Community Note Prinzip nicht mehr funktionieren. Und natürlich so Probleme wie, dass Community Notes viel zu spät kommen, dass sie unter zu wenig Beiträgen angezeigt werden und so weiter und so fort, dass es immer auch Streit gibt, irgendwie ist es eine Community Note wert oder nicht und das sind natürlich Probleme, die bleiben. Das ist völlig klar. Ja. Dann aber ich glaube, über diese Probleme muss man halt erstmal reden, damit man sie lösen kann. Ja.
Absolut.
Da würde ich, also das ist vielleicht so ein bisschen so mein Appell, also dass man da vielleicht einfach auch in so eine Diskussion eben genau darüber einsteigt und das, damit man das vielleicht irgendwie auch besser hinbekommt.
Gerade bei den Community Notes stehen natürlich dann auch Userinnen und User im Mittelpunkt. Das ist ja das, was wir bei den etablierten Medien ja auch immer sagen, der User muss im Zentrum stehen. Jetzt ist es ja so, dass zumindest der Eindruck in den letzten 1-2 Jahren entstehen konnte. Es gibt so ein paar Studien, die auch darauf hinweisen, dass die Leute ja diesen Plattformen gegenüber durchaus auch skeptischer werden. Das, was da passiert, was wir gerade jetzt auch diskutiert haben schon in dieser Folge, dass Leute das durchaus auch nachdenklich werden lässt mit Blick auf diese Plattform und was ihnen da so tagtäglich begegnet. Inwieweit steckt da eigentlich für, ich sag mal jetzt uns als Journalistinnen und Journalisten auch eine Chance drin, diese Unsicherheit wahr und aufzunehmen und die Userinnen und User vielleicht ja da irgendwie auch ein bisschen umzulenken auf andere Plattformen, wo wir vielleicht direkter ohne diese mächtigen Gatekeeper auf diesen Plattformen, die mit ihren Algorithmen mehr oder weniger bestimmen, was andere sehen und was nicht, ist das vielleicht auch eine Chance, da kommen wir ein bisschen auch zu den alternativen Plattformen, die du gerade schon angesprochen hast, ja sowas anfangen zumindest aufzubauen wie eine digitale Gegenöffentlichkeit.
Ja, also ich würde, glaube ich, zunächst mal sagen, dass es das teilweise ja gibt. Also ich weiß es gar nicht. Also nehmen wir zum Beispiel mal Joe Rogan. Mhm. Ja, das ist, ich meine, den ganzen Social Media Plattformen wurde ja seit jeher immer vorgeworfen, hey, das ist alles so schnell, ein Tweet hat nur so und so viele Zeichen, bei TikTok wird man die ganze Zeit irgendwie berieselt. Ja, jetzt hat man 3-stündige Talk-Podcasts und das ist den Leuten jetzt auch wieder nicht recht. Das ist irgendwie auch ein Problem, ja. und übrigens, ich finde Joe Rogan also wirklich, also furchtbar, also wirklich furchtbar. Also das Interview mit Peter Thiel ist wirklich, ich war danach 10% dümmer als vorher, ja. Aber es kann doch wirklich niemand sagen, dass Joe Rogan jemand ist, der quasi dieses schnelllebige Social-Media-Zeitalter bedient hätte. Ja, und dann kann man doch fragen, wo sind denn bitte die 3-stündigen Podcasts, die jetzt etablierte Medien machen? Also ich weiß natürlich alles gesagt von der Zeit und ich weiß natürlich Thilo Jung und sowas, ja. Ja, gut, aber ich meine, und sonst so, man kann ja immer drüber reden, aber man muss es dann vielleicht auch machen. Und vielleicht ist es dann halt, also ich meine, klar, Joe Rogan ist auf Spotify, ich weiß schon, exklusiv, war aber natürlich auch nie immer. Natürlich hat er irgendwie YouTube bedient und so, aber es ist ja niemand, der irgendwie jetzt gesagt hat, ich optimiere jetzt den Algorithmus auf mein 3-Stunden-Video oder sowas, ja. Oder weiß ich nicht, mal jetzt irgendwie Snippets für X oder so. Macht er natürlich, aber das ist ja nicht das, was so groß geworden ist. Und deswegen, ich glaube, das Geheimnis ist dann vielleicht eher, gute Formate zu machen, auch mal vielleicht den Leser, die Leserin zu überfordern oder ernst zu nehmen. Und ich glaube, wenn wir jetzt über die Netzwerke an sich sprechen oder die Plattformen, ich glaube schon, dass man natürlich sich bemühen kann, alternative Netzwerke zu stärken. Also ich finde Mastodon schon cool und ich finde Blue Sky, also jetzt rein technologisch, finde ich das schon alles sehr interessant, ja. Und ich finde schon, die ARD hat da, glaube ich, jetzt auch ein Mastodon-Projekt, ich finde es schon wichtig, dass man da präsent ist, dass man dazu beiträgt, dass dieser Netzwerkeffekt sozusagen ins Rollen kommt, damit solche Plattformen stärker werden, ja, und dass man da irgendwie guckt, dass man da eben offene Protokolle unterstützt. Das würde ich mir schon wünschen und das würde ich mir auch stärker wünschen.
Erstmal gute journalistische Arbeit machen, das ist natürlich das eine. Dazu hat Markus Knall von Ippen gesagt bei den Medientagen, es scheitert nicht daran, dass es viel guten Journalismus gibt, den gibt's. Es ist schon so ein bisschen auch das Thema natürlich, wer bereit ist, diesen Journalismus erstmal natürlich auch zu bezahlen und wie wir ihn auffindbar halten. Musik der Vollständigkeit halber hier das Zitat von Markus Knall, Editor-in-Chief bei Ippen Digital von den Medientagen.
Das Hauptproblem ist nicht, dass wir nicht genug tun. Es gibt ganz viele Initiativen. Das Hauptproblem ist, wie kommen wir an die Menschen, die davon betroffen sind. Wir müssen ja nicht immer die Überzeugten überzeugen. Ja, das ist wie hier sitzen lauter Leute, die sich fürs Thema interessieren. Ja, und dann sprechen wir über Desinformation. Wie kommen wir an die Menschen, die kein Tageszeitungsabo mehr haben, die abends nicht mehr Tagesschau schauen, die schon bei TikTok abgedriftet sind und so weiter. Da muss viel Arbeit geleistet werden, auch von Medien. Aber an die müssen wir rankommen. Da brauchen wir die Tech-Player, weil die die Marktmacht haben. Da müssen die Medien mehr tun, da müssen wir die Narrative hochziehen. Aber Regulierung, wir sind so ein bisschen skeptisch bei zu viel Regulierung. Ja, wer ist die guten Medien, schlechte Medien? Ist schwierig, ja. Aber vor allem müssen wir rankommen an die Menschen. Es gibt nicht zu wenig guten Journalismus. Das ist nicht das Problem in Deutschland und auch nicht in der Welt. Es gibt so viel Zugang zu gutem Journalismus, hervorragenden Journalismus, mehr als in jeder anderen Zeitpunkt der Geschichte vorher. Nur wie kommen wir ran an die Menschen, und das ist ein ziemlich harter Job.
Was müsste denn passieren, um tatsächlich, das geht jetzt so ein bisschen auch in die Richtung, wie, was ja auch immer diskutiert wird, muss man vielleicht eine wie auch immer geartete große öffentlich-rechtliche Plattform entgegensetzen, europäisch und so weiter. Also das ist ja so ein Thema, wie wir unabhängiger halt werden von, ja, den, du hast ja am Anfang gesagt, ne, diese mehr oder weniger fast Launen von Menschen, die vielleicht politisch gar nicht so reif sind, wie wir schon mal denken, dieses Thema unabhängiger werden dann doch von diesen Entscheidungen, von den Algorithmen, von Leuten, die, ja, Journalisten ja oft sogar, jetzt im Fall von Elon Musk kann man das, glaube ich, sagen, so als Gegner sehen.
Naja, es gibt ja so Vorschläge, wie heißt der Kollege da aus Österreich, der im Fernsehrat des ZDF sitzt, schon wieder vergessen, aber der schlägt tatsächlich immer in die, also der sagt immer, man müsste halt aus den Mediatheken, also die Mediatheken seien eigentlich schon Social Media Plattformen, man müsste sie sozusagen ein bisschen aufbrezeln, mit Kommentarfunktionen und sowas. Und da halte ich schon viel davon. Also ich glaube, es ist halt schwierig. Ich glaube, ich halte wenig davon, sozusagen jetzt zu sagen, wir überlegen uns jetzt, wie so ein öffentlich-soziales, öffentlich-rechtliches Social-Media-Plattform und bauen diese. Aber ich glaube, wenn man was Bestehendes nimmt und mal guckt, irgendwie was daraus erwächst, das finde ich eigentlich ziemlich gut. Mhm. Ich glaube eben, ja, alternative Protokolle unterstützen finde ich halt auch gut. Ich meine, es gibt ja auch Möglichkeiten, mehrere Plattformen parallel zu bespielen auf Knopfdruck. Also das ist ja alles drin. Und dann, glaube ich, muss man schon auch ein bisschen Selbstkritik zulassen. Ja, ich meine, wenn es jetzt um das Geld verdienen geht, naja, also ich kenne Game-Podcasts, die gehen auch 3 Stunden und die verdienen sehr gut damit. Ja? und ich habe aber viel in mein Leben lang gehört, dass Dinge nur kürzer werden müssen. Ja, und ich glaube, auch wenn man Joe Rogan nicht mag, man kann schon von ihm halt lernen. Ja? Und ich glaube, ein Problem ist zum Beispiel auch, dass, also so wie weiß ich nicht, 150 Jahre Autotradition auch Ballast sein können und Mercedes-Benz halt niemals, also sozusagen, also Google hat ja dann damals dieses Auto ohne Lenker gebaut, weil die sozusagen einfach überlegt haben, wie mache ich ein Auto, wenn ich es heute entwickle, und ich so, und die haben einfach keine Autotradition. Und Mercedes-Benz wird sowas wahrscheinlich nie machen. Und ich glaube, so ein bisschen ist das bei den Medien halt auch so. Wenn so ein MMA-Typ kommt und er überlegt einfach so, was mache ich denn jetzt? Der denkt das halt sozusagen neu und der denkt das halt direkt fürs Internet. Während wir manchmal, glaube ich, ein bisschen zu verkopft rangehen mit all unseren Design-Sprints und weiß ich nicht, was alles, was wir da alles machen. Anstatt vielleicht, und wir da eben auch so ein bisschen wie die Autohersteller dann trotzdem aufgrund unserer langen Medientradition dann halt vielleicht alten Formen verhaftet sind, ja, und alten Formaten verhaftet sind. Vielleicht müssen wir uns davon ein bisschen stärker lösen. Aber das ist natürlich jetzt auch leichter gesagt als getan, das ist mir irgendwie völlig klar. Aber ich meine, gut, jetzt die Social-Media-Welt zu revolutionieren mit irgendwie neuen Plattformen, das ist natürlich nochmal viel komplizierter. Ja, und vielleicht sollten wir das Problem eben tatsächlich journalistisch eher angehen als jetzt irgendwie, weiß ich nicht, uns zu überlegen, wie wir eine Social Media Plattform aus dem Boden stampfen oder sowas, ja.
Ja, das waren intensive 50 Minuten bis jetzt, lieber Christian. Ich glaube, wir müssen noch einmal zum Ende, weil wir sehr viel über diese Community Notes und so gesprochen haben. Das ist ja erstmal was in den USA jetzt angekündigt ist von Mark Zuckerberg. Da schauen wir mal, was sich da in Europa tut. Auch da hast du ja was dazu gesagt. Das vielleicht am Ende noch, weil es dann irgendwie unseren Markt betrifft. Viele haben es ja als Botschaft oder als Drohung Richtung Europa verstanden. Du hast das gerade ein bisschen, nicht relativiert, will ich gar nicht sagen, aber du hast das ein bisschen differenziert. Inwiefern steckt da vielleicht aber doch eine Botschaft an Europa auch drin?
Oh ja, also da will ich nicht missverstanden werden. Also weil das ist sehr klar. Also gerade in dem Zuckerberg-Video bei Musk. Also Musk ist für mich politisch einfach ein 14-Jähriger. Egal, also ich fand das ja auch gut, dass man seinen Text in der Welt abgedruckt hat, sein KI geschriebener Text, damit das wirklich auch jedem klar geworden ist, so, ja. Das ist ein pubertierender 14, politisch ist das ein pubertierender 14-Jähriger.
Auch das wird jetzt nur wieder eine neue Diskussion aufmachen.
Egal. Aber, naja. Bei Zuckerberg liegt die Sache natürlich anders und da ist natürlich diese ganze EU-Geschichte, die ist da super entscheidend und ich kann mir schon, sehr gut vorstellen. Wir haben jetzt schon gesehen, dass die EU-Kommission jetzt nochmal irgendwie beim nicht Digital Service Act, sondern beim Gesetz für digitale Märkte, da wurden so ein paar Verfahren eröffnet und da wird jetzt nochmal irgendwie ein bisschen geguckt, ob man die jetzt wirklich alle braucht und so. Also da ist jetzt schon Bewegung da drin und das könnte eine große Auseinandersetzung werden zwischen den USA und Europa. Und ich weiß nicht, wo die Definition eines Handelskrieges genau beginnt und wo sie endet.
Deswegen da bin ich auch überfragt.
Würde ich das jetzt mal so ein bisschen, wenn ich jetzt sage, da könnte sich eine Art Handelskrieg anbahnen. Da bitte ich um ein bisschen Nachsicht, wenn das jetzt nicht die absolute Lexikon-Definition davon trifft. Aber da wird wirklich was passieren. Und ich glaube auch, Mark Zuckerberg ist auch super schlau und super smart und bei dem geschäftliche Interessen klar. Mir ging es nur darum, dass man sozusagen den ideologischen Vibe-Shift in dieser ganzen Gleichung nicht so ganz rausrechnen sollte.
Ich glaube, ein ganz wichtiger Punkt, was das angeht. So, jetzt aber wirklich, okay. Lieber Christian, vielen, vielen Dank. Natürlich ein Thema, was wir nicht das letzte Mal auch hier an dieser Stelle besprochen haben werden. Wir werden da weiter das beobachten, was passiert und schauen, welche Auswirkungen das auf uns hier in Europa als Gesellschaft, aber auch als Medienschaffende im Speziellen haben wird. Und da haben wir heute einen sehr differenzierten, spannenden Einblick bekommen von Christian Schäfer, Netzexperte beim Bayerischen Rundfunk. Ich danke dir sehr für das Gespräch.
Sehr gerne. Danke für die Einladung.
Gerne. Ja, das war die erste Folge von This is Media Now für dieses Jahr. Gleich ein krasses Thema wieder zu Beginn aus aktuellem Anlass. Das Jahr 2025 geht also genauso weiter, wie das Jahr davor, 2024, aufgehört hat. Wir werden das weiter beobachten, was da passiert mit den digitalen Plattformen, vor allem auch natürlich jetzt, wo Donald Trump wieder Präsident in den USA sein wird, oder je nachdem, wann ihr es hört, ist es vielleicht sogar auch schon. Also, es wird nicht langweilig, um es mal so zu sagen. In 2 Wochen hören wir uns wieder, dann mit den Medientrends für das Jahr 2025. Bis dahin, bleibt stabil, macht's gut und bis zum nächsten Mal.
This is Media Now, der Podcast der Medientage München.